wie gut es tut, zur Ruhe zu kommen. Ich weiß nicht, wie es euch eben gegangen ist, so die erste halbe Stunde in unserem Gottesdienst, aber ich habe das als wunderbar empfunden und bin selber ganz runtergekommen und habe mir gedacht, ganz vieles von der Predigt, was ich ansprechen möchte, haben wir schon gesungen in den Liedern. In gut 2 Monaten ist dieses Jahr schon wieder zu Ende. Ich weiß nicht, ob ihr euch bisher bewusst mit der aktuellen Jahreslosung beschäftigt habt oder ob ihr vielleicht schon ganz gute Erfahrungen gemacht habt mit dem selber angenommen sein und mit dem andere anzunehmen. Dazu hält uns ja das Bibelwort an. Vielleicht mag der ein oder andere auch im Gottesdienst nachher im Mitteilungsteil oder beim Erntedankfest in 2 Wochen uns etwas davon zu erzählen, denn dafür dürfen wir dankbar sein, nicht nur für die vielen Dinge, sondern auch für die Situationen und auch das, was wir heute Morgen gehört haben, was wir bekennen, was unsere Identität ist als Christen, das erfüllt uns mit großem Dank. Und hier vorne ist uns nochmal die Jahreslosung angezeichnet. Es sind verschiedene Farbstifte, die miteinander einen Farbkasten bilden, die dazu bestimmt sind, gemeinsam ein buntes Bild zu malen. Sehr schönes Motiv. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob, aus Römer 15, Vers 7. Das ist auch ein Appell. Und vielleicht empfinden wir das in den ein oder anderen Situationen in unserem Leben auch als Last, als Herausforderung. Ja, vielleicht zerbrechen wir sogar daran. Und wenn wir das hören, atmen wir tief durch. Puh. Und das ist das Schöne auch, das ist heute Morgen schon angeklungen in der Einleitung, auch jetzt an diesen Text, an diese Jahreslosung herangehen zu dürfen und zu wissen, wir müssen das nicht aus eigener Kraft, wir dürfen uns das schenken lassen. Wie Elfriede eben schon gesagt hat, aus Lasten und Problemen dürfen Aufgaben werden, die wir annehmen, mit Gottes Kraft dann auch umsetzen dürfen. Das wünsche ich uns jetzt für die nächsten Minuten, wenn wir uns auf diesen Text, auf die Predigt einlassen und Gott darum bitten, uns aufzuzeigen, was es für uns persönlich, aber auch als Gemeinde heißt. Ich möchte euch bitten, ganz kurz mal folgende Szene vorzustellen. Da sitzt eine Familie am Esstisch. Die Eltern, vielleicht Mitte 40 oder gehen auf die 50 zu oder schon darüber, und einige Teenager und Jugendliche, die so langsam erwachsen werden. Ja, diese 4, 5 oder 6 Persönlichkeiten lassen immer deutlicher erkennen, dass sie nicht in allen Punkten gleich sind. Gleich denken oder das Gleiche tun, wie es vielleicht noch früher war als junge Familien. Da wurde gegessen, was auf den Tisch kam. Und an diesem Beispiel Essen möchte ich kurz zum Predigttext hinführen. Das kann manchmal nerven, manchmal auch interessant sein und sich gegenseitig bereichern, wenn die Familienmitglieder am Tisch unterschiedliche Essensgewohnheiten haben. Da gibt es vielleicht den einen, den gemütlichen Genießer. Er braucht sein Fleisch, seine Kartoffeln, auch Fertigpizza und Tiefkühlkost, deftig, unkompliziert und frei von akademischen Theorien über Gesundheit und Diäten, Cholesterin, all das ist ihm nicht so wichtig. Gesund ist, was schmeckt und satt macht. So könnte sein Motto lauten. Gut und günstig soll es halt sein. Ein anderes Familienmitglied, das ist vielleicht eher der Fitness-, der Gesundheitstyp, vielleicht eines der jungen, erwachsenen Kinder dieser Familie. Frisches Gemüse, Obst, Quark, Joghurt, kein Fett, wenig Kohlenhydrate, viel Eiweiß, alles abgestimmt auf Muskelaufbau und Fitness und natürlich programmierte Sporteinheiten, wo man 3 große oder noch viel lieber eben dann 5 kleine Mahlzeiten dazwischen genau einplanen muss. Ein anderer, vielleicht ein Kind, hat sich entschieden, Vegetarier zu sein, weil aus ethischen, ökologischen Gründen Tierquälen, Töten, all diese Gedanken ihm wichtig geworden sind. Vielleicht ist in der Familie sogar jemand, der sich versucht in der veganen Ernährung, der noch bewusster vielleicht sogar Kosmetik verwendet, ohne Tierversuche, die das Dreifache kosten als das Shampoo oder die Hautcreme, die die Eltern vom Drogeriemarkt mitbringen. Vielleicht ist diese Szene so oder ganz ähnlich gar nicht so weit entfernt von eurem Alltag. Mir kommen da einige Dinge bekannt vor, deswegen fiel mir ja das auch auf. Vielleicht geht's bei diesen unterschiedlichen Sichtweisen in der Familie auch gar nicht ums Essen in eurem Fall, sondern um andere Themen wie Klamotten, Kindererziehung, Umgang mit Geld, dass einer sparsam ist, vielleicht fast geizig, der andere großzügig, den Hang zum verschwenderischen Umgang hat oder was auch immer. Unterschiede im Miteinander. Die entscheidende Kernfrage dabei ist, stört und nervt uns das? Reiben wir uns in erster Linie an diesen Unterschieden auf? Oder überwiegt das Interesse und ja irgendwo auch das Verständnis füreinander, dass wir uns gegenseitig bereichern, ergänzen, voneinander lernen können? Und dass das Anderssein des anderen einfach zur Ergänzung geschaffen ist. Was ist das Wichtigste und was sind Nebensächlichkeiten? Was entscheidet? Was ist die Stilfrage? Stehen trotz all dieser Unterschiede die Gemeinsamkeiten als Basis im Vordergrund? Und was trägt, worauf können sich die Familienglieder konzentrieren? Wovon lassen sie ihr Denken, ihr Reden und Handeln bestimmen? Was beherrscht Ihre Beziehung? Können Sie trotzdem Tischgemeinschaft miteinander haben? So ähnlich wie dieses ja, fiktive Beispiel über unterschiedliche Ernährungsphilosophien an einem Tisch in der Familie, so ähnlich ging es der Gemeinde in Rom zur damaligen Zeit, als Paulus ungefähr 56, 57 nach Christus von Korinth aus den Römerbrief an sie verfasste. Rom war eine Weltstadt, multikulturell, international geprägt. Und es zeigte sich eben auch in der Gemeinde, genauso wie anderswo, wie wir auch in unserem Bibelgesprächsabend über den Epheserbrief ganz ausführlich letzten Herbst studiert haben miteinander. So war es auch da in Rom ganz ähnlich. Die Gemeinschaft war bunt, vielfältig geprägt, vielleicht wie diese Farbstifte. Und nicht immer so ordentlich nebeneinander gelegt. Die Einheit in Christus, die sie ursprünglich gefunden hatten miteinander, die sie gefeiert haben, wo so viel Harmonie waren in den Gemeindegründungsjahren, die war irgendwie verloren gegangen. Nicht nur zwischen Judenchristen und Heidenchristen, aber vor allem zwischen ihnen spielten sich einige Konflikte ab. Die einen waren traditionell alttestamentlich geprägt und die anderen waren weltoffene Heidenchristen, die neu zum Glauben gekommen sind. Und da gab es jetzt viel Rechthaberei, Vorwürfe und Streit. Die Leute in der einen Gruppe in der Gemeinde werden von Paulus als Starke bezeichnet. Wir können das im Kapitel 14 alles nachlesen, was dann in der Jahreslosen Kapitel 15 auf den Punkt gebracht wird. Ich möchte euch das kurz zusammenfassen und hinführen. Das sind eben, wie gesagt, die einen in der Gemeinde. Paulus bezeichnet sie als die Starken, weil sie in ihrem Gewissen eben nicht verunsichert wurden über ihre Heilsgewissheit im neuen Bund. Für sie sind Nahrungsmittel gleichermaßen rein. Es ist auch nicht so, dass ein bestimmter Tag heiliger ist als der andere. Die andere Gruppe, sie wurden von Paulus als die Schwachen bezeichnet, weil sie durch die offene und lockere Art der Starken, der Heidenchristen, in ihrem Gewissen in Bedrängnis kamen. Sie waren als Judenchristen eben gewohnt, im alten israelischen Bund ja ihre Vorschriften einzuhalten, den Sabbat und die Speisevorschriften. Und so ist das Kernanliegen von Paulus, diese Schranken niederzureißen zwischen den einen und den anderen, zwischen unterschiedlichen Prägungen, dass sie nicht so sehr über ihre Unterschiede streiten, sich gegenseitig nicht verurteilen oder aufeinander herabschauen. Sie sollen alle zusammen in Christus und nicht in den Nebensächlichkeiten des Alltags ihre Einheit suchen und begreifen, dass Gott seine Heilszusage an Israel und an die Heiden gemeinsam zum Zug bringen will. Paulus selber steht ja eher auf der Seite der offenen Heidenchristen, die eher liberal sind. Aber er richtet seine Anweisungen, und in dem Kontext steht auch die Jahreslosung, vor allem an die Starken, die sich viel Freiheit herausgenommen hatten. Sie sollten Rücksicht auf das empfindliche Gewissen der Schwachen nehmen. Denn nach Römer 14, im Vers 13, kann diese selbstverständliche Freiheit des einen, der sich viel herausnimmt, zum Anstoß und zum Hindernis für den anderen in der Gemeinde werden, der dann in Gewissensnot kommt. Und obwohl der Paulus eben, wie gesagt, von seinem Herzen her eindeutig auf der Seite der Starken steht, fordert er eben diese auf, nicht ohne Rücksicht von ihrer großzügigen Auffassung, von ihrer inneren Stärke und Freiheit, die sie selber für sich gehabt haben, Gebrauch zu machen, weil es wichtiger ist, die Liebe untereinander zu wahren, als sich um jeden Preis selbst zu verwirklichen. Der Friede und ungetrübte Verhältnisse in den Beziehungen zwischen den Geschwistern, das soll die oberste Priorität haben. Und nicht, dass der Einzelne seine Freiheit bis zum Anschlag auskostet, bis aufs Letzte. So hat Jesus auch gelebt. Das ist ja wesentlicher Bestandteil dieses Verses, so wie Jesus uns angenommen hat. In Kapitel 15, Vers 3, und da gehen wir jetzt langsam zum Vers 7, da zitiert der Paulus einen Psalm, den Psalm 69, wo es ja vom Messias, also von Jesus heißt, dass er all diese Schmähungen auf sich genommen hat, die ja eigentlich auf Gott gerichtet waren oder sie aufnehmen wird, dann, wenn es soweit ist. Und Jesus war eben bereit, all seine Bedürfnisse zurückzustellen, sein ganzes Leben bis ans Kreuz für uns zu geben. Und sein Lebensstil wird damit zum Vorbild für Rücksichtsnahme als wesentliches Merkmal, ja, wie sich diese Annahme ausdrücken kann. Rücksicht als eine Art, als eine wichtige Art, die Annahme in der Gemeinde, in der Ehe, in der Familie, am Arbeitsplatz, überall da, wo verschiedene Menschen zusammenkommen, umzusetzen. Ja, hört sich schwer an, hört sich herausfordernd an, aber wir haben es gehört. Gott gibt uns Aufgaben, wenn er uns Orientierung gibt, wie Leben gelingen kann. Wo ist uns das gelungen und wo haben wir dazu lernen? Was oder wer fordert uns heraus? Wo wurden wir selber schwach, abgelehnt oder bedrängt in der letzten Zeit? Vielleicht durch Rücksichtslosigkeit anderer, wo wir uns so gar nicht angenommen erfahren haben. Aber wo und von wem durften wir diese Annahme erfahren? Das sind alles Fragen, die wir mitnehmen können heute aus der Predigt, aus dem Gottesdienst, aus dieser Jahreslosung. Ja, und all das, was ich jetzt kurz angesprochen habe, kommt dann in unserer Jahreslosung zusammen. Römer 15, Vers 7. Das ist wie eine kurze Zusammenfassung vom Kapitel 14. Paulus bringt es nochmal auf den Punkt. Um was geht's genau? Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zum Lob Gottes. Nun, was mir aufgefallen ist, kann ja vieles predigen über diesen Vers. Es gibt also das Jahr über, wenn so eine Jahreslosung ist, ganz, ganz viele Dinge, die man da rausziehen könnte. Aber eine Sache, dieses Annehmen, von dem Paulus spricht, das Jesus uns vorgelebt hat, das ist bedingungslos, ohne Wenn und Aber. Es geht in jedem Fall um bedingungslose Wertschätzung. Und wir sollen Gnade vor Recht ergehen lassen. Und das können wir bei Jesus sehen. Jesus nimmt alle Menschen zuerst einmal aus der Kraft Gottes, aus seiner Liebe heraus vorbehaltlos an. ohne Vorleistungen zu verlangen. Und dieser unverdiente Segen ist ein Gnadengeschenk, den dürfen wir uns schenken lassen. Daraus folgen dann Veränderungen. Wir haben ganz viele Sachen heute Morgen schon gesungen, man bräuchte fast keine Predigt mehr. Aber ich möchte es einfach nochmal auch dann ansprechen, das ist ja schön, wenn das zusammenpasst. Wir sind grundsätzlich manchmal anders drauf. Wir versuchen erst durch Diskussionen andere umzuerziehen. Wir verzweifeln, wenn Mitmenschen so anders sind als wir. Wir versuchen vielleicht Einfluss zu nehmen und das ist ja auch alles nicht richtig. Die Frage ist, was können wir tun, wo können wir Einfluss nehmen und was muss Gott tun? Und ich denke, dieses Annehmen, wie Jesus uns angenommen hat, beginnt da, wo wir selber angenommen wurden. Wenn wir nicht selber erfahren haben, dass wir angenommen sind von Christus, von Gott, dann tun wir uns schwer, dann werden es mühsame Übungen. Und das ist echt ein Vorteil, den wir Christen haben. Wir müssen zunächst einmal Freundschaft mit uns selber schließen. Wir können keine Freunde für andere sein, wenn wir uns selber ablehnen. Natürlich heißt annehmen nicht immer einer Meinung zu sein. Die Frage ist es bloß von der Priorität. Hält es unsere Gemeinschaft aus, unterschiedlich zu sein, miteinander auf dem Weg zu sein? Und wir haben da viele gute Worte, weil diese Einheit in Christus ja einfach von Christus her geprägt wird. Und in dieser Annahme wird eben auch ganz großartig Gottes Gnade deutlich. Meistens da, wo es uns Menschen an guten Werken fehlt, die Gott belohnen könnte, weil wir so toll waren, weil uns so viel gelungen ist. Begnadet zu sein, ein echtes Geschenk. Im 2. Korinther, Vers 12 heißt es, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ja, lass uns darauf achten, nicht hartherzig, selbstgerecht und hochmütig mit unserer Sichtweise aus dieser vermeintlichen Position des Starkseins, weil wir alles im Griff haben, auf Leute, die uns schwach erscheinen, weil sie vielleicht anders sind, herabzuschauen, sie runterzumachen, klein zu drücken, abzuwerten. Und ich denke, da gibt es manchmal auch subtile Formen. Ein Beispiel ist mir eingefallen, wenn wir sagen, wir lassen jemanden stehen. Jemanden stehen zu lassen, das klingt eigentlich tolerant, das klingt okay. Aber da, wo ich selber stehen gelassen werde, wo ich andere stehen lasse, möchte ich einladen, das zu hinterfragen. Heißt es, dass wir wirklich annehmen, lieben, gnädig sind oder heißt stehen lassen, jemand im Regen stehen lassen? Ihm aus dem Weg gehen, ihn zu meiden. Und ich denke, dass wir da alle herausgefordert sind. Überall, vielleicht in diesem kleinen Beispiel von der Familie, die sich manchmal gegenseitig nervt, weil eine gemeinsame Mahlzeit so schwierig wird, zeitlich und vom Inhalt her. Vielleicht auch im Gottesdienst, weil wir unterschiedliche Lieder mögen, weil wir unterschiedliche Auffassungen haben. Natürlich miteinander hart zu diskutieren, zu ringen, aber uns zuerst anzunehmen, einander die Liebe und die Gnade und die Güte Gottes spüren zu lassen. Vielleicht müssen wir auch lernen, uns das neu auszudrücken, das nicht als selbstverständlich zu nehmen. Ja, braucht man ja nicht groß drüber zu reden und immer nur rumzuhacken, wenn irgendwas unterschiedlich ist, sondern eine Kultur der Annahme zu entwickeln. Dazu ist es manchmal gut, wenn es eine Jahreslosung gibt, weil sie uns besonders erinnert. Ich habe beim Einkaufen, wie das so ist, wenn man ein Haus baut und einrichtet, etwas gefunden. So ähnlich wie die Beate, die den Blumenschmuck macht, auch etwas gefunden hat, das sie uns letzte Woche hier hingehängt hat. Da steht drauf, zum Glück gibt es dich. Und die Beate hatte den Eindruck, sie soll das dahin hängen. Und ich glaube, das haben schon viele gesehen. Und so ist es manchmal auch, dass es in Einrichtungskaufhäusern Dinge gibt. Es sind jetzt vielleicht keine Bibelverse, aber die drücken die Sehnsucht aus. Und für mich hat es ausgedrückt, dass wir alle uns sehnen nach Heimat, nach Menschen, nach gegenseitiger Annahme. Und das möchte ich euch kurz einblenden hier. Und ich habe es auch mitgebracht. Das erste Mal, als ich das sah, hat es 10 Euro gekostet in einem Einrichtungshaus. Und dann habe ich beschlossen, es ist zwar irgendwie ganz nett, ich werde auch gleich sagen, was es auf Deutsch heißt, es ist auf Englisch. Und dann sah ich es bei Mömax für 3 Euro im Sonderpostenkorb. Und dann wusste ich, das ist meins. Für 3 Euro ist es in Ordnung. Und wir haben uns entschieden, das als Familie einfach bei uns im Flur, wenn man die Haustür reinkommt, jetzt kürzlich aufzuhängen. Es ist wie ein Leitbild und eigentlich drückt es vieles von dem aus, was da drin steckt. Wie kann das Annehmen konkret und praktisch aussehen? Ich möchte kurz sagen, was da drauf steht. In diesem Haus sind wir realistisch. Wir machen Fehler. Wir sagen, es tut mir leid. Wir lernen miteinander und haben Spaß dabei. Wir umarmen uns. Wir geben einander eine zweite Chance. Ja, wir leben, was es heißt, glücklich zu sein, und wir vergeben einander. Wir sind manchmal wirklich lebhaft und laut und anstrengend. Wir sind eben Familie mit Haut und Haar, aber wir lieben einander. Ich möchte es euch einfach mal so geben, vielleicht eine Anregung auch, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen, ob wie die Beate im Gartencenter dieses Schild findet. Und Gott spricht manchmal auch durch solche Dinge im Alltag zu uns. Mich hat es ja angesprochen. Wir können noch mal kurz zurück zur Jahreslosung. Unsere Losung ist ja ein Dreiteiler. Dieser Vers besteht aus 3 Teilen. Ehrlich gesagt, am Anfang des Jahres, die Annette Lehmann und ich, wir hatten am 4. Januar mal darüber gepredigt. Nur ein paar ganz wenige Aspekte im ersten Gottesdienst dieses Jahres zur Jahreslosung. Kann man vielleicht den 3. Teil übersehen? Es geht ums Annehmen, ums Angenommenwerden. Punkt. Ja, ja, zu Gottes Lob, das ist sowieso klar, abgehakt. Mir ist dieses Mal bei der Predigtvorbereitung, vielleicht auch, weil ich schon ans Erntedankfest denke, das in 2 Wochen stattfindet, wo wir miteinander Dank feiern wollen, mit einem Mittagessen hier, mit einem Gemeinschaftssonntag heute in 2 Wochen, da auch nochmal aufgefallen, wenn wir diese Aufgabe annehmen und miteinander als Gemeinschaft in der Gemeinde oder auch als Familie lernen wollen, dann freut sich Gott. In diesem Lernprozess des Annehmens und des selber angenommen Werdens, wo es uns vielleicht gar nicht gut geht, das ist auch meine Erfahrung, dass es oft da stattfindet, wo wir uns schwach und wertlos fühlen, wo wir durch Krisen gehen. Wenn wir das annehmen, dann loben, dann ehren und dann rühmen wir Gott. Wir spiegeln nämlich etwas wider, wie Gott ist. Das ist Teil unserer Identität. Können wir darüber dankbar sein? Ich wünsche mir das eigentlich, dass wir neben dem vielen Dank für Sachen, für Segen, für materielle Dinge, für die Ernte, für die Arbeit, für Gottes Versorgung und Schutz am Erntedankfest auch dankbar sein dürfen für unser Sein, für unsere Identität, für dieses Vorrecht. Jesus nachfolgen heißt ihn nachahmen, imitieren, nacheifern. Annehmen des anderen, wie Jesus uns angenommen hat. Das schafft Freiheit zum Leben. Freiheit auch für angemessene Kritik, Raum für Unterschiedlichkeit, für Diskussionen, für einen Ring miteinander. Weil Gott uns liebt und angenommen hat, dürfen wir uns selber annehmen und auch andere, so wie Christus es uns vorgemacht hat. Dazu möchte ich uns ermuntern, das nicht als Last, als mühsamen Appell mitzunehmen, sondern mit all dem, was wir heute gesungen, gehört haben und was wir jetzt auch singen werden, als Aufgabe, als Zusage Gottes, als Mut mitzunehmen in unsere Beziehung. Unsere Beziehungen im Alltag sind so angefochten, Und ich denke mir, der Teufel will manchmal wirklich so sehr in Beziehung hineingehen und uns Unfriede stiften. Und ich glaube, es ist eine wichtige Losung. Und lasst uns doch da die nächsten 2 Monate nochmal genau hinschauen und uns auch voneinander erzählen, was wir da erleben.